Ja, auch ich möchte Sie, möchte euch ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst, uns eine gesegnete Stunde wünschen. Und ich denke, wir haben immer allen Grund, unserem Herrn zu danken, dass wir uns noch so versammeln können. Gerade in dieser angespannten Situation in unserer Welt, wo niemand so weiß, wo das alles hinläuft. Aber wir dürfen getrost sein, wir haben den Herrn auf unserer Seite. Er wird uns auch durch schwierige Situationen hindurchbringen. Liebe Geschwister, Gott im Alltag dienen, wobei die Betonung auf Alltag liegt. Gott im Alltag dienen. Wie kann das gehen? Wie kann das funktionieren? Das ist ja so ein Thema, das könnte auch über einer Gemeinde, über einer Bibelfreizeit oder über ein Wochenseminar mit der Bibel stehen. Aber wir wollen heute Morgen mal versuchen, dieses Thema in der uns äußerst begrenzt zur Verfügung stehenden Zeit anhand eines Bibeltextes zu beleuchten. Und ein ganz wichtiger Text, der nicht fehlen darf, wenn es um dieses Thema geht, haben wir im Römerbrief vor uns. Ein Klassiker aus dem Neuen Testament, und zwar Römer 12. Es sind da die Verse 1 und 2. Das ist also Grundlage für das heutige Thema, Römer 12, die Verse 1 und 2. Und da schreibt uns der Apostel Paulus: Ich ermahne euch nun, liebe Geschwister, durch die Barmherzigkeit Gottes euer Leben hinzugeben als ein lebendiges, heiliges und wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und dann fährt er fort im zweiten Vers: Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern lasst euch verändern durch die Erneuerung eures Sinnes oder eures Denkens, damit ihr prüfen könnt, was der gute und was der wohlgefällige Wille Gottes ist. Das sind die beiden Verse, die also heute die Grundlage bilden. Dass es natürlich noch mehrere Bibelstellen zu diesem Vers gibt, das können wir uns sicherlich vorstellen, aber Römer 12, 1 und 2 ist ebenso ein Klassiker für dieses Thema. Also fragen wir uns, liebe Geschwister, wie sollen das Dienen im Alltag aussehen? Wie lässt sich das Dienen darstellen? Vor allen Dingen, was sind die Motive? Was sind die Motive des Dienens? Wie ist der Umfang des Dienens zu sehen? Haben es vielleicht diejenigen, ja, die zum Beispiel beruflich in einem Missionswerk oder die vom Beruf aus Prediger, Evangelisten oder Missionare sind, haben die es vielleicht besser als diejenigen, die knallhart in einem weltlichen Beruf stehen, weil die anderen irgendwie haben sie immer mit geistlichen Dingen zu tun. Aber studieren wir mal diese beiden Verse, die ja so wunderbar beginnen: Durch die Barmherzigkeit Gottes, liebe Geschwister, durch die Barmherzigkeit Gottes. Und damit sagt uns der Apostel Paulus: Ich, Paulus, habe in den Kapiteln davor, also in den Kapiteln 1 bis 11, habe ich eigentlich ein großes Thema entfaltet, nämlich Jesus Christus ist durch seine wunderbare rettende Liebe in mein Leben hineingetreten. Ich habe Barmherzigkeit, Gnade erfahren. Gott hat sich mir in Barmherzigkeit zugewandt. Und dabei ist es nicht nur so, dass wir diese Barmherzigkeit einmal grundsätzlich erfahren haben, als wir zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen sind, sondern wir wissen, dass wir täglich von seiner Barmherzigkeit und von seiner Gnade leben. Und das wusste zum Beispiel auch ein Prophet Jeremia. Wenn wir da die Klagelieder aufschlagen, nicht Kapitel 3, Verse 22 und 23, und da wird ja gesagt, dass wir Gott danken können, dass es mit uns noch nicht gar aus ist, und dann kommen diese wunderbaren Zusagen: Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende und sie ist alle Morgen neu. Und liebe Geschwister, wenn ihr morgen früh aufsteht, ja, dann bitteschön mit dem Gedanken: Dankeschön, mein Herr, dass auch an diesem Morgen deine Gnade wieder voll da ist und sie mich über den ganzen Tag hindurch begleitet. Und auf dieses Geschenk, liebe Geschwister, auf diese Zuwendung gründet sich mein Leben und gründet sich das Leben all derer, die an den Herrn Jesus Christus glauben. Und ich denke, es ist ein ganz besonderes Vorrecht, wofür wir unserem lebendigen Gott wirklich danken können. Ja, man kann die Barmherzigkeit Gottes nicht groß genug erwähnen, sich nicht groß genug vor Augen stellen, was damit alles verbunden ist, liebe Geschwister. Nicht die Vergebung meiner Schuld, nicht die Versöhnung mit Gott, dann die Adoption als sein Kind, dann das Geschenk des Heiligen Geistes, die Zusage der persönlichen Auferstehung, nicht seine Nähe zu mir, dass ich Frieden mit ihm habe, dass nicht mehr der Zorn Gottes über meinem Leben steht. Also und viele, viele Dinge mehr, also lauter Barmherzigkeiten, muss man sagen, man muss es schon im Plural erwähnen, lauter Barmherzigkeiten. Und das alles, liebe Geschwister, das alles ist Ausgangsbasis zu unserem heutigen Thema, Gott im Alltag dienen. Wie kann das klappen? Wie kann das funktionieren? Wie kann das gehen? Wenn der Apostel Paulus da diese ersten 11 Kapitel im Römerbrief nicht geschrieben hätte, dann hätte er sich sicherlich auch nicht über dieses Thema auseinandersetzen können. Aber wie konnte es überhaupt geschehen, dass ich Barmherzigkeit, dass ich Gnade erfahren habe? Nicht? Und der Grund liegt allein darin, dass Jesus Christus eben in einer ganz besonderen, außergewöhnlichen Weise seinem Vater gedient hat. Und das ist kein Randthema, liebe Geschwister, sondern es ist etwas Königliches, das ist etwas Göttliches und das führt uns zurück in den grundsätzlichen Respekt vor unserem lebendigen Gott, dass es zuallererst und zuallerletzt nicht um uns geht, sondern es geht um den lebendigen Gott, es geht um seinen Sohn, nicht der seinem Vater gedient hat. Und dass er gedient hat, dass der Sohn dem Vater gedient hat, das wissen wir alle, zeigte sich ja darin, dass er, also der Sohn, den Weg ans Kreuz gegangen ist, nicht sein Leben für uns gelassen hat und uns jetzt dient. Und uns jetzt unentwegt dient, dass er uns ermahnt, dass er uns über den Heiligen Geist, dass er uns vergibt, dass er uns aufrechterhält, dass er für uns betet, dass er unseren Glauben stärkt, das Vertrauen zu ihm stärkt und so weiter und so fort. Er dient uns jetzt Tag für Tag. Und wenn ich das, liebe Geschwister, wenn ich das wirklich erlebe, wenn ich das erfahren habe, da merke ich natürlich, dass mein ganzes bisheriges religiöses System irgendwie nicht mehr passt. Es ist zwar noch da und es funktioniert irgendwie noch, aber ich merke, es passt nicht mehr zu dem, was ich eigentlich leben möchte. Ich bisher, wenn man mal unser altes Leben so ein bisschen betrachtet, vielleicht auch die Anfänge unseres Christenlebens, da war es vielleicht noch so, dass ich etwas tue und etwas mache, damit der lebendige Gott mit mir einigermaßen zufrieden ist. Nicht all mein Denken, all mein Reden, all mein Handeln, all mein Auftreten, all mein Verhalten, nicht war dadurch bestimmt, dass ich es zweckbestimmt getan habe. Nicht, dass, wir kennen das alles, diese altbekannte Um-zu-Ethik, nicht? Ich mache etwas, um irgendetwas zu erreichen. Und wie groß muss also im Bild gesprochen jetzt das Kuchenstück sein, damit Gott im Durchschnitt mit mir zufrieden ist und ich auch halbwegs im Level mit den anderen bin, die auch da irgendwie versuchen, ihre Kuchenstücke da beim lebendigen Gott einzubringen. Und plötzlich merke ich, das passt alles nicht mehr. Ich habe jetzt Barmherzigkeit erfahren, lebe davon und irgendwie passt mein ganzes religiöses System nicht mehr, obwohl es ja immer noch da ist und irgendwie funktioniert es auch immer noch. Nicht? Und was mache ich jetzt, liebe Geschwister, was mache ich jetzt, wenn ich in dieser Not stecke? Ich muss zu meinem Gott kommen, ich muss zu ihm kommen und ihn bitten, Herr, ich brauche deine Hilfe, mein bisheriges, menschliches, religiöses Instrumentarium, ja, das passt jetzt nicht mehr für das, was du mir wirklich gegeben hast. Du hast mir Barmherzigkeit, Gnade gegeben, einmal grundsätzlich und immer wieder. Was soll ich jetzt tun? Wie der Apostel Paulus später einmal sagen, so wunderschön sagen konnte, Galater 2, Vers 20, nicht, und ich hoffe, dass wir alle dahin gekommen sind, nicht, ich lebe aber doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir, denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahin gegeben hat. Also was mache ich jetzt? Und jetzt kommt Paulus und sagt, ich werde dir helfen. Ich gebe dir jetzt Orientierung. Ich weiß um dieses Thema. Du hast Barmherzigkeit erfahren und willst natürlich jetzt wissen, wie sich das Dienen im Alltag gegenüber dem lebendigen Gott äußert. wie sich das zeigen kann. Und da beginnt er ja, das haben wir ja vorhin gehört, da beginnt er ja mit einem Satz oder mit einem Wort, nicht, das manchen erstmal erschüttern kann. Wenn er sagt, ich ermahne euch. Ich ermahne euch. Er sagt eben nicht, liebe Geschwister, ich beruhige euch nun, dass ihr aufgrund der Barmherzigkeit einfach so in den Tag hineinleben könnt. Das sagt er eben nicht. Jetzt kommt nämlich sozusagen das Kleingedruckte im Vertrag. Bisher war ja alles so schön, nicht? Wir haben Barmherzigkeit erfahren, wir leben aus der Barmherzigkeit heraus. Und jetzt kommt Paulus und bringt dieses Wort. Ich ermahne euch. Und eigentlich ist es ein wunderschönes Wort. Denn man kann es ja auch, und man darf es ja auch anders übersetzen. Nicht, man kann es aus dem Griechischen heraus auch so übersetzen, nicht, ich fordere euch auf, ich ermutige euch, ich lade euch ein, ich sporne euch an. Klingt natürlich schon etwas anders. Aber dieses Wort, wie gesagt, ich ermahne euch, dieses Wort kennen wir auch sonst so aus dem Neuen Testament. Denn im Johannesevangelium benutzt es ja Jesus Christus, wofür? Für den Heiligen Geist. Und wir alle wissen, wir, die wir den Heiligen Geist haben, dass der Heilige Geist mein Fürsprecher ist, mein Mentor ist, mein, ja sozusagen mein geistlicher Begleiter, der mir sagt, was richtig und was falsch ist. Und wenn Paulus jetzt sagt, dass er mich ermahnt, dann will er mir jetzt deutlich machen, ich gebe dir jetzt Wegweisung, ich zeige dir jetzt, wie das Dienen im Alter für den lebendigen Gott funktionieren kann, wie das aussehen kann. Und damit kommen wir jetzt zu einem ersten ganz, ganz wichtigen Punkt, liebe Geschwister. Gott im Alltag dienen geht zunächst einmal dadurch, dass ich einen Richtungswechsel vornehme. Und das sagt er uns ja hier im Vers 2 in dem ersten Teil. Da sagt er ja, und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Das ist der Richtungswechsel. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Oder man könnte auch sagen, macht nicht mit bei der Gleichschaltung mit dem Schema dieses Zeitgeistes oder dieser Welt. Und wir können nur sagen, danke Paulus, das habe ich wirklich verstanden. Es geht ja auch nicht mehr. Du hast ja vollkommen recht, denn ich habe ja nun in der Tat gemerkt, dass das, was bisher in meiner kleinen irdischen Existenz, was da so ohne Jesus Christus gelaufen ist, dass das jetzt nicht mehr geht. Ich kann jetzt nicht mehr mitmachen bei den ganzen Modellen, bei den Systemen, bei den Ideologien, die um mich herum arbeiten, die mich massiv beeinflussen. Ich will das auch gar nicht mehr, Herr. Und jetzt sagst du mir sogar hier in diesem Vers, dass das eine der Marken ist, woran man also Christen erkennen kann, dass sie einen permanenten Richtungswechsel in ihrem Leben vornehmen. Und liebe Geschwister, das ist jetzt ganz wichtig. Dieser permanente Richtungswechsel bezieht sich auf alle, die Betonung liegt auf alle, bezieht sich auf alle Bereiche meines Lebens. Das ist ja auch ein ganz Wunderpunkt in unserem Leben. Wir stehen ja immer in der Gefahr, da kommen wir noch gleich drauf, wir stehen ja immer noch in der Gefahr, da zu differenzieren, zu sagen, Gott, da ja, Gott, nee, da halte ich mal lieber zurück. Nein, dieser permanente Richtungswechsel, liebe Geschwister, auf alle Lebensbereiche, auf alle Lebensbezüge bezieht sich das. Und deswegen kommen ja auch solche Texte vor beim Apostel Paulus, wie in Kolosser 3. Nicht, wo er da im Bild gesprochen jetzt mit dem Kleiderschrank operiert und sagt, ja, meine lieben Geschwister, da hängen jetzt Kleider drin, die haben da eigentlich gar nichts mehr zu suchen, die müssen eigentlich hinausgeworfen werden. Die taugen noch nicht einmal etwas für die Altkleidersammlung, die müssen total verschrottet werden. Nicht Kleidungsstücke wie Zorn, wie Grimm, wie Hass, wie Neid und wie Eifersucht und wie Lästerung und schandbare Worte und. Nicht, das geht nicht mehr. Du hast den alten Menschen ausgezogen. Ja, Klammer auf, Richtungswechsel, Klammer zu. Es geht also nicht mehr. Du kannst nicht mehr in diesem alten Schema weiterleben. Und so darf ich, liebe Geschwister, und so will ich auch, um des Dienstes zu meinem Herrn ganz bewusst Nein sagen. Dass ich sage, nein, das ist eben nicht meine Ethik, nein, das ist nicht mein Lebensstil, nein, da mache ich nicht mit. Nein, jetzt nicht im Sinne, ach, wie schade, Nein, sondern im Sinne von ich nicht. Und dadurch bekommt natürlich dein Leben auch ein ganz bestimmtes Profil, liebe Geschwister. Und jetzt kommt wieder das berühmte Aber. Ja, aber, und das wissen wir alle, dass ein Nein allein niemandem hilft. Ein Nein allein hilft niemandem. Zu jedem Nein, wenn es wirklich brauchbar und sinnvoll ist, gehört immer ein Ja. Und genau das macht der Apostel Paulus hier deutlich. Denn er fährt ja jetzt fort. Nachdem er also gesagt hat, hier in dem Vers 2 am Anfang, stellt euch nicht dieser Welt gleich und wir sagen, nein, das wollen wir nicht, sagt er jetzt, sondern lasst euch verändern durch die Erneuerung eures Sinnes oder eures Denkens. Und da sagen wir, ja, das wollen wir, das wollen wir. Also zu einem Nein, wenn es wirklich brauchbar und sinnvoll ist, gehört immer ein Ja. Und man könnte den Satz auch noch anders übersetzen. Da steht nämlich im Griechischen das Wort Metamorphose, was wir alle kennen, nicht, sondern erlebt eine permanente, eine kontinuierliche Metamorphose eures Sinnes, eures Denkens. Und das ist völlig unabhängig, das hat der lebendige Gott eben so gemacht, völlig unabhängig von unserem Bildungsstand. Völlig unabhängig, dass das jeder Mensch kapieren kann und jeder Mensch auch durchleben kann. Und dieser Satz hier, sondern lasst euch verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, eures Denkens. Das ist grammatikalisch ein hochinteressanter Satz. Also wir machen jetzt an dieser Stelle keine deutsche Grammatik. Aber ich erwähne es trotzdem mal. Grammatikalisch ein hochinteressanter Satz. Denn dieser Satz, der steht nämlich im Passiv, im Imperfekt und im Präsens. Ja? Passiv, Imperfekt, Präsens. Und diese drei Dinge, die haben uns geistlich viel zu sagen. Eine ganze Menge. Passiv bedeutet nämlich, dass ich es alleine nicht schaffe. Diese Veränderung hier durch Erneuerung unseres Sinnes, das schaffe ich alleine nicht, das muss der lebendige Gott machen. Das sagt mir der Passiv. Der Imperfekt oder die Befehlsform, die sagt mir jetzt, dass ich auch eine Verantwortung habe. Ich kann mich für die ganze Sache blockieren, ich kann mich aber auch dafür öffnen. Nicht sowohl als auch, ist ja bei uns manchmal etwas schwierig, das zu verstehen. Wir denken vielmehr entweder oder. Wir sagen, entweder macht Gott das oder ich habe die Verantwortung. Nein, Gott sagt sowohl als auch. Nicht, wir kennen ja noch diesen anderen Satz. Nicht, schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Aber Gott ist es, der beides bewirkt, das Wollen und Verbringen. Da hast du es auch wieder, dieses sowohl als auch, nicht entweder oder. Es ist manchmal schwer, das wirklich hier in unseren Kopf hineinzukriegen. Und so ist es eben hier auch. Und dann kommt noch der Präsens, der gibt uns zu verstehen, es ist ein lebenslanger Prozess. Es ist kein einmaliger Prozess, nicht diese Veränderung durch die Erneuerung eures Denkens, kein einmaliger Prozess, sondern es ist ein lebenslanger Umbauprozess, liebe Geschwister. Ich bin also Christ, lebe als solcher und jetzt geschieht ein lebenslanger Umbauprozess meiner Denk- und meiner Handlungsweise, mit der ich dann so unterwegs bin. Und das ist nun etwas, worin ein Gottesdienst gelebt wird. Ich sage auf der einen Seite nein, das ist mein Richtungswechsel, und ich sage auf der anderen Seite ja, das ist sozusagen der Umbauprozess meines Denkens und daraus resultiert in aller Regel auch mein Handeln. Nochmal diese Frage, warum ist eine Metamorphose des Denkens so unheimlich wichtig, liebe Geschwister? Der Apostel Paulus sagt es uns ja auch hier in diesem Text, er fährt ja fort, auf dass ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige Wille des lebendigen Gottes ist. Und man könnte jetzt noch hinzufügen mit dem Ziel, dass immer mehr von dem Bild Jesus Christus in meinem Leben erkennbar wird. Aber, und das muss ich jetzt wissen, mein Denken ist nie neutral. Nie neutral. Und mein Denken tobt ein geistlicher Kampf. Das muss ich einfach wissen. Deswegen ist mein Denken immer gefährdet, auch noch als Christ. Denn mein Denken steht immer in der Gefahr, dass es sich der ungläubigen Welt um mich herum, dass es sich dem Zeitgeist oder dem Mainstream, wie auch immer Sie das nennen wollen, ihr das nennen wollt, sich anpasst. Nicht den Maßstäben, den Vorlieben, nicht den Entscheidungsprozessen, dem Setzen von Schwerpunkten und so weiter und so weiter. Nicht jemand hat das mal so ausgedrückt und ich finde das wirklich treffend, der hat also gesagt, der Zeitgeist ist das weltanschauliche Gewässer, in dem wir alle schwimmen. Und so ist es in der Tat. Der Zeitgeist ist das weltanschauliche Gewässer, in dem wir alle schwimmen. Und so ist es, liebe Geschwister. Tag für Tag umgibt es uns ständig. Was weiß ich in den Medien, vor allen Dingen in den sozialen Medien, in dem, was so allgemein von der Mehrheit propagiert wird, nicht massivste Beeinflussung sind wir ausgesetzt. Und wir können Beispiele über Beispiele finden dafür, ob es die Geschlechtervielfalt ist, ob es die Lebensgemeinschaften sind, ob es biblische Wahrheiten betrifft, nicht ob es die Frage betrifft, wer hat eigentlich über Lebensanfang und über Lebensende zu bestimmen, ob es das Klima betrifft und so weiter und so weiter. Sie können eine Fülle von Beispielen da finden. Auch wenn der Apostel Paulus sagt, im 2. Korinther Kapitel 4, Vers 4, der Gott dieses Zeitgeistes hat den Ungläubigen den Sinn verblendet. Heißt das aber noch lange nicht, dass ich mich jetzt als jemand, der Jesus Christus nachfolgt, mich da sorglos da zurücklehnen kann. Nein, um mein Denken tobt ein geistlicher Kampf. Das muss ich wissen. Und wenn ich das nicht weiß, bleibe ich auf der Strecke. Das muss ich einfach wissen. Und so darf ich tatsächlich in allen Bezügen meines Lebens wirklich meinem Gott eben dadurch dienen, indem ich mit einem ganz bewussten Richtungswechsel signalisiere, so nicht, aber so doch. Ganz klar. Und das ist eben auch eine Form von Gottesdienst. Es ist ja schon interessant, liebe Geschwister, wie der Apostel Paulus beschreibt, nicht auf welche Art und Weise der Mensch in den Strudel der Sünde hineingezogen werden kann. Auch wieder macht er das im Römerbrief klar. Kapitel 1, ich sage mal so ab Vers 18. Womit beginnt das? Da sagt er nämlich in Vers 23, so indirekt, mit dem verweigerten Gottesdienst. Und das heißt nichts anderes, indem sie dem lebendigen Gott nicht die Ehre gegeben haben, ihn nicht gelobt, ihn nicht gepriesen, ihm nicht gedankt haben. So, wozu führt jetzt dieser verweigerte Gottesdienst? Lest das mal heute im Nachmittag in aller Ruhe weiter. Und jetzt haben wir es wieder. Es führt zu einem verirrten Denken. Und aus diesem verirrten Denken resultiert dann in aller Regel, dass die Ordnungen Gottes vollkommen auf den Kopf gestellt werden, mit all den daraus resultierenden Konsequenzen. Da haben wir wieder das Denken. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das wissen, um unser Denken tobt ein geistlicher Kampf. Und ich bin davon überzeugt, liebe Geschwister, dass auch in der neuen Woche, die wirklich auf uns zukommt, dass wir da wirklich die Chance bekommen, nicht im Richtungswechsel gegenüber unserem lebendigen Gott wirklich zu leben. Wenn ich mal so eine Woche betrachte, wie viele Stunden hat die? 168 Stunden. Stehen uns zur Verfügung und mit der heutigen Stunde bleiben noch 167 Stunden übrig. Liebe Geschwister, in diesen 167 Stunden, was darf da passieren? Was soll da passieren? Dass ich zum Ausbruch bringen kann gegenüber meinem lebendigen Gott, wie ich es nicht will und wie ich es will. Danke, mein Herr, danke für die Möglichkeit, dass ich auch in der neuen Woche im Richtungswechsel mit dir leben darf. Mein Nein, mein Ja, so wie es dir gefällt. Der erste ganz wichtige Punkt, wie man Gott im Alltag dienen kann, ich schlage einen permanenten Richtungswechsel an, in allen Bezügen meines Lebens, in allen. Aber Paulus nimmt uns jetzt nicht nur mit in einen Richtungswechsel mit hinein, sondern jetzt gebraucht er in einem zweiten Punkt, einen Begriff, ja, wie soll ich das mal sagen? Ein Begriff, den wir in unserem religiösen Kulturraum, ja nicht so häufig verwenden. Das ist nämlich nicht so unsere Sprache, vom Opfer zu reden. Nicht, wir haben es da nicht so mit Opfer. Wie gesagt, das ist nicht so unsere Sprache. Aber hier, und das ist ja der zweite Punkt, hier gebraucht er jetzt tatsächlich diesen Begriff, Opfer. Und wir müssen wissen, er hat ja damals an die Christen in Rom geschrieben. Und darunter waren auch Heidenchristen. Die Judenchristen, die wussten mit Opfer was anzufangen. Die wussten das ganz genau. Nicht, die kannten das. Aber er hat das damals den Heidenchristen zugemutet und heute mutet er auch uns das als Heidenchristen wirklich zu. Und hier gebraucht er eben dieses Wort Opfer. Wenn wir Heidenchristen von Opfer reden, dann steht das für uns normalerweise ganz stark im Zusammenhang mit Jesus Christus. Das ist für uns klar. Nicht der für uns am Kreuz in den Tod gegangen ist, der sozusagen ja sein Leben für uns geopfert hat. Da haben wir es wieder. Da ist für uns die Sprache vom Opfer, ja, da ist sie noch klar. Aber das Opfer, das Paulus jetzt hier erwähnt, hat zunächst mal mit diesem stellvertretenden Opfer Jesu Christi nichts zu tun. Man muss jetzt Folgendes wissen. Im Alten Testament gab es also unterschiedliche Formen von Opfern. Und unter ihnen die sogenannten freiwilligen Opfer, sie wurden auch Dankopfer genannt. Und das waren solche, die nicht im normalen Kult geschehen an einem Tag oder im Festzyklus eines Jahres, also festgesetzt, sondern sie waren optional. Das heißt, wenn du das besondere Bedürfnis hast, deine spezielle Beziehung zum lebendigen Gott einen besonderen Ausdruck zu geben, dann kannst du ihm ein freiwilliges Opfer dafür geben. Ja, freiwillig. Wenn du kein freiwilliges Opfer gegeben hast, dann war das damals eben kein Vergehen. Deswegen heißt es ja auch freiwilliges Opfer. Nicht, du darfst es eben auch lassen. Aber wenn du wirklich dieses Verlangen, dieses Bedürfnis hast, deine besondere Beziehung zum Gott zum Ausdruck zu bringen, dann bringe ein freiwilliges Opfer. So, und jetzt sagt uns in diesem Text der Apostel Paulus, sagt er jetzt, dass wir unsere Leiber, je nachdem, was wir für eine Bibelübersetzung haben, da kann auch Körper stehen, da kann auch Leib stehen, aber hier steht es jetzt bei mir, dass wir unser Leben hingeben sollen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und damit meint der lebendige Gott nicht nur irgendetwas von mir, sondern er meint mich selbst, er meint meine ganze Person, meine ganze Persönlichkeit. Nee, Gott will kein Kuchenstück von dir, sondern er will dich ganz. Und ich meine, so fremd dürfte uns das ja eigentlich auch nicht sein. Wir alle kennen ja so diesen Ausdruck, da hat sich jemand einem anderen mit Haut und Haaren verschrieben. Das ist so was Ähnliches. Oder wir sagen ja auch manchmal, dieses muss mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden. Also da steckt das auch so ein bisschen drin. Nicht also total, ganz. Und das möchte eben Gott auch. Er möchte uns also ganz, er möchte uns also total. Und nun können wir uns natürlich vorstellen, es gab ja damals sicherlich auch Griechen, die das gehört haben. Und da können wir uns natürlich gut vorstellen, dass das bei den griechischen Lesern sicherlich Kopfschütteln hervorgerufen hat, wenn der Apostel Paulus sagt, euer Leben hinzugeben als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Denn die Griechen waren damals vom platonischen Denken beeinflusst, das wissen wir. Und da galt der Leib, der Körper eigentlich nichts, mit dem man machen konnte, was man wollte. Und so haben sie dann auch verfahren, entweder haben sie ihn total vernachlässigt oder sie haben das andere extrem praktiziert, nämlich asketische Vorgänge am Körper. Und wir wissen weder das eine noch das andere, sagt die Bibel. Sondern wir wissen ganz was anderes, was die Bibel sagt, wenn es um den Leib geht. Nicht? Der Leib, der ursprünglich sehr, sehr gut geschaffen war, aber dann durch die Sünde korrumpiert worden ist, nicht, ist der Tempel des Heiligen Geistes. Das ist unser Verständnis vom Leib. Und liebe Geschwister, wenn ich das begriffen habe, dass Gott mich ganz will, dann verstehe ich auch, dass diese Sicht für mein Verständnis vom Dienst für den Herrn von ganz großer Bedeutung ist. Denn alles, was zu meiner normalen, ja, durchschnittlichen christlichen, religiösen Existenz gehört, also Denken, Reden, Handeln, Auftreten und so weiter, Verhalten, ist im tiefsten Sinne dann, wenn ich das kapiert habe, dass er mich ganz will, ist dann im tiefsten Sinne eine Antwort auf die erfahrene tägliche Barmherzigkeit. Und eben nicht so eine pervertierte Antwort, so nach dem Motto, ja Gott, du hast mir da etwas geschenkt und jetzt erwartest du als Antwort von mir eine Gegenleistung. Nein, nein, so nicht, liebe Geschwister. Und ich will euch ganz ehrlich sagen, ich bekomme immer so ein bisschen Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen, wenn ich den Untertitel unter einem Bild mit dem gekreuzigten Jesus lese, das tat ich für dich und was tust du für mich? Kriege ich ja immer so ein bisschen Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Nein, liebe Geschwister, so nicht, sondern nicht dieser Gedanke, sondern dass es mir, der täglich von der Barmherzigkeit und Gnade Gottes lebt, nicht, dass es mir ein tiefes Anliegen, dass es mir ein Herzenswunsch ist, das irgendwie in einer Form auszudrücken. Und jetzt kommt der Apostel Paulus und sagt, wenn das wirklich dein tiefer Wunsch ist, ja dann gib doch dein Leben, also Körper, Geist und Seele, also dein ganzes Sein, dann gib das doch als ein Dankopfer in den Verantwortungsbereich des lebendigen Gottes. Das will er damit ausdrücken. Und liebe Geschwister, seien wir noch mal ganz realistisch und nüchtern. Dieser Satz dürfte uns jetzt nicht dermaßen überraschen oder uns irgendwie schockieren. Es gehört ihm doch sowieso alles, auch unser Leben. Er hat es doch geschaffen. Es gehört ihm doch sowieso. Nicht, aber wer will schon? Ja, wer will schon einem anderen gehören? Nicht, wir wissen alle, der Mensch möchte gerne sein eigenes Leben leben, er möchte nicht unbedingt fremdbestimmt werden. Nicht, obwohl selbst in den normalen irdischen Bezügen das eigentlich auch nicht so funktioniert. Nehmen Sie mal nur als Beispiel, die Familie. Da lebe ich doch auch für meine Ehefrau und ich lebe auch für meine Kinder. Also habe ich doch darauf zu achten, dass ich etwas tue, was auch meinen Kindern, was auch meiner Ehefrau nützlich ist, in welcher Form jetzt auch immer. Und da kann ich nicht tun und lassen, was ich will. Und erst recht gegenüber dem lebendigen Gott, der dich und der mich geschaffen hat. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges, liebe Geschwister, damit ich nicht wieder auf diese falsche Fährte komme. Nicht, wir haben ja vorhin gesprochen von dieser irrigen Umzuethik. Ich mache etwas, damit ich irgendetwas bei Gott erreiche. Nicht, und seid doch mal ehrlich, ich habe doch eigentlich nichts mehr zu erreichen. Nichts mehr zu erreichen in dem Sinne, dass ich errettet bin, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich geliebt bin, dass ich angenommen bin, dass ich bei ihm bin. Das ist doch alles schon drin im Komplettpaket der Barmherzigkeit Gottes, liebe Geschwister. Ich habe das Komplettpaket der Barmherzigkeit, habe ich einmal und fortwährend. Und deswegen ist die gesamte Ethik des Neuen Testamentes keine Umzu-Ethik, sondern eine Weil-Ethik. Ich mache das, weil Jesus Christus mir tagtäglich Barmherzigkeit schenkt, weil er mir tagtäglich die Sünden vergibt. Weil. Ja, das ist der große Unterschied. Und das ist jetzt wirklich ein vollkommen anderer Gedankengang und ich will auch jetzt keinem zu nahe treten, liebe Geschwister. Aber es kann vielleicht sein, dass der eine oder andere unter uns da wirklich umdenken muss, weil er zu sehr, ja, wie soll ich mal sagen, zu sehr final orientiert ist, nicht? Wenn ich Gott da so mein Leben übergebe oder Teile meines Lebens, was bringt mir das, welchen Effekt hat das, nicht? Komme ich da gut raus oder so? Nein, nein, liebe Geschwister, so eben nicht. Ich gehöre mit meinem Komplettpaket, sage ich mal, ganz dem lebendigen Gott. Und das Komplettpaket der Barmherzigkeit Gottes gehört mir. Das ist es, liebe Geschwister. Und jetzt kann ich dann nachfragen, was lebendig, was heilig und was Gott wohlgefällig ist. Nicht, dass ich wirklich Tag für Tag von ihm bestimmt werde, dass ich ihm gehöre. Und dass ich in allen Bezügen meines Lebens, in allem, dann auch in allem Denken, in allem Reden, in allem Handeln, in allem Verhalten, dass ich ihm da wirklich gefalle, liebe Geschwister. Klingt das gut für uns? Klingt das gut für uns, wenn der Apostel Paulus uns dazu auffordert, dazu ermahnt, dazu einlädt, dazu anspornt? Ich stelle deshalb die Frage, weil ich schon die Erfahrung gemacht habe, dass manche Christen enorme Schwierigkeiten haben mit diesen, ja, manchmal mit diesen schroffen, mit diesen kantigen, ja, mit diesen umfassenden Begriffen des Apostel Paulus. So wie hier, wenn er sagt, gebt eure Leiber hin als ein Dankopfer in den Verantwortungsbereich des lebendigen Gottes. Nicht? Und je nachdem, wie jetzt ein Christ tickt, denkt oder sagt er, also mein lieber Paulus, nicht, das klingt ja schon fast psychopathologisch, was da abgeht. Jetzt komm mal wirklich runter, jetzt mal ganz, ganz vorsichtig. Aber liebe Geschwister, schauen wir uns mal die Biografie dieses Mannes an. Schauen wir uns mal die Biografie dieses Mannes an, dann begreifen wir doch wirklich, was das für ihn bedeutet hat, wenn er sagt, Herr, du kannst jetzt mit mir machen, was du willst. Du kannst mit mir machen, was du willst, schließlich gehöre ich jetzt dir. Ich habe mich dir als Gesamtpaket übergeben. Wenn du mich hoch haben willst, dann mach mich hoch. Wenn du mich niedrig haben willst, dann mach mich niedrig. Wenn ich ins Gefängnis gehen muss, gehe ich ins Gefängnis. Wenn du mich herausholen willst, holst du mich heraus. Und deswegen konnte der Apostel Paulus auch sagen, ich glaube Philipper 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Ich kann alles haben, ich kann aber auch nichts haben. Das allein ist deine Sache, Herr. Du kannst mit mir machen, was du willst. Ich glaube schon, das ist ein Satz für manche schwer zu verdauen, liebe Geschwister. Aber ich hoffe, wir gehören dazu, dass wir wirklich begreifen, dass dieser Satz, einmal ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus, und dass ihr eure Leiber hingebt als ein Dankopfer in den Verantwortungsbereich des lebendigen Gottes, dass diese Sätze, es sind die Sätze größter Freiheit, so irre das klingt. Denn dann höre ich auf zu partialisieren. Dann komme ich nicht an und sage, lieber Gott, das sind Bereiche, da kannst du wirken und schalten und walten, wie du gerne möchtest. Aber hier habe ich einen Bereich oder zwei Bereiche. Weißt du, das sind so meine Lieblingsbereiche. Da sehe ich es nicht so gerne, wenn du da drin rumfuscht. Das mache ich dann nicht, liebe Geschwister. Und ich sage ja, ich hatte ja vorhin gesagt, in der Gefahr stehen wir immer. Da müssen wir also ganz gewaltig aufpassen, dass ich nicht wieder in diese Um-zu-Ethik zurückfalle. Nicht Römer 14, Vers 8, da sagte er, denn leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn, ob wir nun leben oder sterben, wir sind des Herrn. Oder so sprechen wir heute nicht, wir werden sagen, wir gehören dem Herrn. Ja, das sagt der Apostel Paulus. Und deswegen konnte er auch solche Begriffe gebrauchen, nicht die auch für manche eher Schwierigkeit, ich weiß jetzt nicht an welcher Stelle, aber er hat mal gesagt, ich bin ein Gefäß. Und sagt dann weiter, ich finde das gar nicht erniedrigend, ich gehöre ja dir und du kannst mit mir als dein Gefäß machen, was du willst. In einer alten Gottesdienst-Agenda, ja, was ist das? Das ist so ein Kirchenbuch, in dem also feststehende und wechselnde Stücke, Handlungen wie Liturgie, was weiß ich, Predigt, Gebet, Taufe, Konfirmation und so weiter enthalten sind. In solch einer Gottesdienst-Agenda aus dem 18. Jahrhundert, nicht, da ist ein Gebet aufgeführt, ein Gebet von John Wesley, den werden ja viele von uns kennen, dass er damals für die ersten methodistischen Gemeinden verfasste. Und das ist ein Gebet, es passt wie die Faust hier aufs Auge, es passt wunderbar zu diesem Thema. Da heißt es nämlich, ich gehöre nicht mehr mir, sondern dir. Stelle mich, wohin du willst. Geselle mich, zu wem du willst. Lass mich wirken, lass mich dulden. Brauche mich für dich oder stelle mich für dich beiseite. Da sehen wir den Apostel Paulus wieder. Erhöhe mich für dich, erniedrige mich für dich. Lass mich erfüllt sein, lass mich leer sein. Lass mich alles haben, lass mich nichts haben. Apostel Paulus pur. In freier Entscheidung und von ganzem Herzen überlasse ich alles deinem Wohlgefallen. Und nun, herrlicher, erhabener Gott, mein Vater in Jesus, deinem Sohn im Heiligen Geist, du bist mein, ich bin dein, so soll es sein. Ja, da hat wirklich jemand hier, John Wesley, wirklich Römer 12, 1 und 2 verstanden. Und damit kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Also neben Richtungswechsel und Dankopfer erwähnt jetzt der Apostel Paulus das berühmte Bild vom Gottesdienst. Nicht? Und der Gottesdienst, der hier in Römer 12 beschrieben wird, ist eben jetzt nicht die eine Stunde jetzt hier oder die anderthalb Stunden jetzt, sondern meint die eine Stunde jetzt und alle nachfolgenden 167 Stunden in der Woche, liebe Geschwister. Und wie beschreibt er den Gottesdienst? Luther hat das so übersetzt: Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Könnt ihr auch sagen, euer logischer, euer wahrhaftiger, euer entsprechender, euer vernunftgemäßer Gottesdienst. Aber wie muss ich das jetzt verstehen, liebe Geschwister, wenn er sagt, das sei euer vernünftiger Gottesdienst? Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass der Apostel Paulus, als er diesen Satz hat aufschreiben lassen, dass er da vom Alten Testament her argumentiert hat. Denn im Alten Testament war das große Problem, liebe Geschwister, dass unglaublich viel Gottesdienst gefeiert wurde und oftmals in einer wirklich unglaublichen Perversion. Das war ja genau die Kritik der Propheten, ob kleine oder große Propheten, und wir hören sie schon förmlich, diese Kritik mit unseren heidenchristlichen Ohren, die eben darauf abzielte. Ich will nur ein Beispiel nennen, Prophet Amos, Kapitel 5, ab Vers 21, ich sage das mal jetzt mit eigenen Worten: Ich kann den Gesang eurer Lieder nicht mehr hören. Ich mag eure ganzen Opfer nicht, vergesst eure ganzen Feierlichkeiten. Und ihr seid noch so frech und dreist und fragt mich, warum ich so reagiere. Ich will es euch sagen, weil ich euer Herz nicht habe. Ich habe alles. Ich habe eure Stimmen, ich habe eure Zeit, ich habe euren Einsatz, ich habe eure Opfer, aber ich habe euer Herz nicht. Und das will er eben hier genau zum Ausdruck bringen. Da sagt Gott weiter: Da könnt ihr eure ganzen Gottesdienste vergessen, ob eine Stunde oder 168 Stunden in der Woche. Interessiert mich überhaupt nicht, weil ich euer Herz nicht habe. Und wenn der Apostel Paulus von einem echten Gottesdienst spricht, dann geht es ihm genau darum, dass in allem, was im Gottesdienst geschieht, wirklich mein Herz mit dabei ist, liebe Geschwister. Und das ist der erste Gedankengang, der ihm hier bei diesem letzten Punkt vom Gottesdienst wirklich wichtig ist. Und jetzt ist ihm noch ein zweiter Gedankengang ganz, ganz wichtig, nämlich, das kennen wir auch alles, diese widersinnige Trennung, zwischen heilig, Klammer auf, gleich Gottesdienst, Klammer zu, und profan, Klammer auf, Rest meines Lebens, Klammer zu. Kennen wir alle. Wenn ich das aber jetzt nicht mehr unterscheide zwischen heilig und profan, tja, dann habe ich plötzlich Gottesdienst wann? Dann habe ich Gottesdienst plötzlich wo? Dann habe ich plötzlich Gottesdienst, ja, in welchem Bereich? Dann habe ich Gottesdienst immer und überall, liebe Geschwister, immer und überall. Und kann es dann sein, dass eine ganz normale Tätigkeit am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag, ja, die nicht unbedingt Ewigkeitscharakter hat, plötzlich einen ganz anderen Glanz bekommt, liebe Geschwister. Und jetzt kommt der für das Neue Testament so wichtige Gedankengang, dass nämlich mein ganzes Leben, unter der einen Überschrift steht: Ich bin gerade im Gottesdienst. Ich bin gerade im Gottesdienst. Dann sage ich nicht mehr, dass ich sonntags von 10 bis 11.30 Uhr im Gottesdienst bin, sondern dann sage ich, nein, ich bin immer im Gottesdienst. Ich bin gerade im Gottesdienst bei meiner Arbeitsstelle. Ich bin gerade im Gottesdienst beim Essen zubereiten. Ich bin gerade im Gottesdienst beim Einkaufen. Ich bin gerade im Gottesdienst bei meinen Reparaturarbeiten am Haus. Ich bin gerade im Gottesdienst, weiß ich, beim Nachhilfeunterricht für meine Kinder und so weiter und so weiter. Merken wir es, liebe Geschwister, du hast zig Möglichkeiten, du hast zig Sachen, bei denen du wirklich Gottesdienst praktizieren kannst. Und damit wird der lebendige Gott geehrt und gepriesen. Und das muss man lernen, liebe Geschwister, das muss man lernen. Und dann ist ihm noch ein letzter Gedankengang bei diesem Punkt Gottesdienst noch wichtig. Dann verschwindet nämlich auch dieses leidige Ranking, das wir alle kennen, diese Gewichtung. Ja? Nicht der Dienst, der Predigtdienst, oh ja, das ist schon ein ganz besonderer Dienst, Blumendienst, naja, gut. Nicht? Dann hört dieses leidige Ranking wirklich auf, dann merken wir, da werden plötzlich Dinge wichtig, die ganz alltäglich, die ganz banal, die ganz profan sind, liebe Geschwister. Da werden plötzlich Bereiche bedeutungsvoll, wo ich nicht unbedingt eine christliche Plakette da vorstellen würde. Nicht? Das, dann steht nämlich das ganz Alltägliche, was weiß ich, in Ehe, in Familie, in Gemeinde, in Beruf, in Gesellschaft, steht nicht in einem Ranking, sondern steht nebeneinander. Warum? Weil in allen Mandaten, was geschieht? Gottesdienst. Weil in allen Mandaten Gottesdienst geschieht. Und das meint der Apostel Paulus sehr ernst. Er führt nämlich zwei Stellen dafür an. Und zwar schreibt er im Kolosserbrief 3, Vers 17, alles, alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt dem Vater durch ihn. Und einige Verse weiter, im gleichen Kapitel, sagt er es nochmal so ähnlich. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn, und jetzt kommt es, und nicht den Menschen. Und liebe Schüsse, als er das damals sagte, nicht, da gab es ja auch dieses Verhältnis Sklave und Herren. Nicht, und wir wissen, da gab es sicherlich auch unmögliche Herren, merkwürdige Herren. Und da können wir uns vorstellen, dass das ein ganz, ganz schwieriger Bereich war, da wirklich als gläubiger Sklave da richtig, wirklich richtig zu leben, so wie der Herr es will. Und diese beiden Verse, die werden dann noch getoppt, auch in demselben Kapitel, in dem Vers 24, wo es heißt, denn ihr dient dem Herrn Jesus Christus, und wir können jetzt hinzufügen, immer und überall. Ja, liebe Geschwister, vielleicht erinnert dich der Heilige Geist in der neuen Woche daran, wenn du an der einen oder anderen Stelle deinem Unmut da freien Lauf gingst, dass du sagst, Herr, das habe ich ja ganz vergessen, ich sollte ja gerade im Gottesdienst sein. Danke, Herr, für diese Erinnerung. Oder es könnte auch sein, dass dich der lebendige Gott darin inspiriert, dass wenn du mal wieder versuchst oder wenn du wieder in der Gefahr stehst zu differenzieren, wie viel denn klug ist, nicht Gott von meinem Leben ja dazu anzuvertrauen, neu zu sagen, nein, das Komplettpaket Peter, und da kann jetzt jeder seinen Namen einsetzen, das Komplettpaket Peter gehört ja dir. Gehört ja dir, Herr, mach damit, was du für gut und richtig hältst. Tja, so können wir wirklich Gott im Alltag dienen, liebe Geschwister, im Richtungswechsel, dass wir sagen, so nicht, so ja, im Dankopfer, das heißt in der völligen Hingabe meiner ganzen Person und im alltäglichen Gottesdienst, nicht nur im Gottesdienst am Sonntag, liebe Geschwister. Und dazu möge uns der lebendige Gott helfen. Amen. Ich darf euch bitten, dass wir uns zum Gebet noch erheben. Ja, lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir es auch heute Morgen sagen. Danke, dass wir Barmherzigkeit erfahren haben. Nicht nur einmal, sondern dass es ein fortwährendes Geschenk ist. Und wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass es Ausdruck ist deines Dienstes für deinen Vater. Und so wollen wir dich ehren mit einem klaren Nein und bitten dich von ganzem Herzen für dieses Ja. Dass uns wirklich das Gute, das Vollkommene und das Wohlgefällige bestimmt. Und dann wollen wir wirklich nicht an uns festhalten. Gib uns diese Freude und diese Klarheit, dir dieses Dankopfer einmal und immer wieder zu geben. Wir gehören dir und so soll es sein und so soll es bleiben. Und wir wollen dich ehren mit einem Gottesdienst in allem, was wir tun. Und dafür danken wir dir und dass du uns dabei auch wirklich zur Seite stehst. Amen.